Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Wir finden, mentale Gesundheit geht uns alle an. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe, in der wir mit verschiedenen Gästen über ihre Erkrankungen und persönlichen Erfahrungen sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Wenn du dich davon getriggert fühlst, dann hör diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote auch für Betroffene. Stigma umfasst negative Gefühle und Gedanken gegenüber psychischen Erkrankungen und Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie diskriminierendes Verhalten gegenüber diesen Personen. Menschen mit psychischen Erkrankungen werden im Fernsehen zum Beispiel häufiger pauschal als gewalttätig und unberechenbar dargestellt. Außerdem kann es trotz guter Bewältigung einer psychischen Erkrankung zu Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Arbeitsstelle kommen oder auch zu Diskriminierung im privaten oder beruflichen Umfeld. Dadurch fällt es vielen Menschen schwer, offen über psychische Erkrankungen zu sprechen und das Thema wird oft gemieden. Dabei sind psychische Erkrankungen nichts Seltenes. Laut der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland von 2009 bis 2012 erfüllten 27,7% der Befragten die Kriterien für mindestens eine psychische Störung während der letzten 12 Monate. Von diesen hatten zudem 44% mehr als eine Störung. Bei einem so großen Anteil an Betroffenen ist zu erwarten, dass die verschiedensten Berufsgruppen betroffen sind. Und gerade GesundheitsberuflerInnen stehen hierbei vor einer besonders großen Herausforderung. Eine Therapie, sich selbst Hilfe zu suchen, es hilft. Dieser Schritt wird aber aufgrund des Stigmas oft nicht angegangen, da zum Beispiel Befürchtungen bestehen, was KollegInnen oder Vorgesetzte denken oder welche Konsequenzen sie aus diesem Wissen ziehen werden. Ich bin Miriam von der Lokalgruppe Blaupause Würzburg.
Und ich bin Sonja von Blaupause National. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Nicolas Rüsch, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2 und Leiter der Sektion Public Mental Health der Universität Ulm am Betriebskrankenhaus Günzburg. Hallo, Herr Rüsch.
Hallo.
Professor Dr. Rüsch ist Autor des Buches Das Stigma psychischer Erkrankungen – Strategien gegen Ausgrenzung und Diskriminierung und befasst sich mit den Themen Stigma psychischer Erkrankungen, Einstellungen zur Behandlung und Inanspruchnahme psychiatrisch-psychotherapeutischer Versorgung sowie der Entwicklung und Evaluation von Antistigma-Interventionen und vielem mehr.
Hallo, Herr Rüsch. Wie schön, dass Sie heute bei uns sind und Zeit für eine Pause mit uns haben. Möchten Sie sich noch einmal kurz vorstellen und vielleicht, wie Sie zu dem Thema Stigmatisierung psychischer Erkrankungen gekommen sind?
Ja, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit und freue mich auf eine blaue Pause mit Ihnen. Mein Name ist Nicolas Rüsch, ich bin Psychiater meiner Ausbildung nach, bin seit 8 Jahren in Ulm an der Uni und am Bezirkskrankenhaus Günzburg klinisch tätig, arbeite klinisch im Home-Treatment-Team dort, also wir fahren von der Klinik zu Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen in akuten Krisen nach Hause. Und im Bereich der Forschung, wie Frau Stellmann schon sagte, beschäftigt mich das Thema psychischer Erkrankungen. Das heißt, wie sich Vorurteile auf Betroffene auswirken und insbesondere auch Programme in dem Bereich, was man gegen Stigma tun kann. Wie ich dazu gekommen bin, als ich junger Arzt war, da habe ich erst so angefangen und dachte, ja, Erkrankungen und wir machen eine Behandlung und wer Probleme hat, kommt in Behandlung. Aber je mehr ich dann gearbeitet habe, desto mehr habe ich verstanden, dass das alles nicht zutrifft. Also die meisten Menschen mit der Erkrankung kommen gar nicht in Behandlung und Menschen mit psychischer Erkrankung, anders als mit körperlicher Erkrankung, haben eben nicht nur die Erkrankung selber, sondern werden häufig abgestempelt und als inkompetent oder gefährlich oder selber schuld und so weiter bezeichnet. Und dieses zweite Problemfeld, Stigma, ist für viele Menschen mindestens so schwierig wie die Erkrankung selber. Und je mehr ich das verstanden habe, desto mehr hat mich Stigma und Stigmaforschung interessiert.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant und auch schön, dass Sie sich damit befassen. Und können Sie uns vielleicht sagen, warum gerade psychische Erkrankungen stark stigmatisiert sind?
Ja, also in der Gesellschaft herrscht eben die Meinung, dass Menschen mit psychischer Erkrankung krank sind und die anderen, die sind eben irgendwie gesund oder normal, in Anführungszeichen. Das ist eine künstliche Trennung, die auch nicht zutrifft. Wir wissen alle, dass es einen fließenden Übergang gibt zwischen völliger psychischer Gesundheit an einem Ende und schwerer psychischer Erkrankung, psychiatrischer Behinderung am anderen Ende. Und in der Öffentlichkeit denkt man aber irgendwie, es gibt da eine klare Trennlinie und die einen sind krank und die anderen nicht. Das ist so ein Ausgangspunkt für Stigmatisierung. Und dann verbinden sich mit psychischen Erkrankungen anders als mit körperlichen so Vorurteile, zum Beispiel, dass Betroffene selber schuld sind dran, dass sie gefährlich sind, dass sie irgendwie inkompetent sind, also so wie kleine Kinder zum Beispiel, dass man sie bemuttern muss und all diese Dinge. Und das findet man jetzt beim Diabetes zum Beispiel nicht.
Und wie würden Sie denn sagen, entsteht Stigmatisierung und wie äußert sich das dann?
Ja, also Stigma ist natürlich ist ein weites Feld. Ja. Das gibt es ja nicht nur in Bezug auf psychische Erkrankungen. Stigmatisierung hat als Ausgangspunkt etwas ganz Unvermeidliches, nämlich dass soziale Situationen sehr komplex sind. Stellen Sie vor, Sie gehen in ein Restaurant mit 50 Leuten, in dem 50 Leute sitzen. Sie haben eine Unmenge an Informationen, die sie ganz, ganz schnell verarbeiten müssen. Und so denken wir alle in Schablonen. Ja? Wenn jetzt in diesem Restaurant zum Beispiel eine Rockerbande sitzt, dann werden sie möglicherweise anders reagieren, sich anders hinsetzen, als wenn da jetzt ein friedlicher Club alter Damen sitzt. Und so reagieren sie in Sekundenbruchteilen. Obwohl das vielleicht, diese Rocker vielleicht ganz friedliche Menschen sein können, auch sie kennen ja als Personen gar nicht, aber einfach als aufgrund der Gruppenzugehörigkeit und äußerer Merkmale reagieren sie sehr schnell. Das ist ganz unvermeidlich. Dafür sind wir auch evolutionär und darauf sind wir evolutionär vorbereitet. Und Stigmatisierung äußert sich, naja, in den verschiedenen Elementen, die Sie auch schon einleitend genannt haben, äußert sich in einer Form des Denkens über die Gruppe, also zum Beispiel, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen als gefährlich gelten, äußert sich in emotionalen Reaktionen. Ich kann Angst vor den Menschen haben, ich kann mich über sie ärgern, weil ich denke, die sind selber schuld, warum reißen die sich nicht zusammen und so. Und dann äußert sich im Verhalten, typischerweise im Verhalten von Menschen, die in einer Machtposition sind. Zum Beispiel Arbeitgeber, die sagen, diese Person stelle ich nicht ein. Vermieter, die sagen, der Person mit Schizophrenie gebe ich die Wohnung nicht. So, solche Dinge.
Ich hätte gerade noch eine Nachfrage zu einer Sache, die Sie eben meinten. Und zwar, als Sie das mit den 50 Personen erzählt haben, habe ich an Stereotype gedacht. Was ist denn Ihrer Meinung nach die Abgrenzung zwischen Stigma und Stereotypen?
Ja, guter Punkt. Also Stigma ist ein Oberbegriff für drei Bestandteile, und zwar das Zusammentreffen von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung. Dazu kommt noch sozusagen als Rahmenbedingungen, dass es eben diese erwähnten Gruppenunterscheidungen gibt, sonst bilden sich gar keine Stereotypen aus und dass es ein Machtgefälle gibt, in dem dann Diskriminierung stattfindet. Stereotypen, Vorurteile und Diskriminierung müssen zusammentreffen, um von Stigma sprechen zu können. Das ist jedenfalls mein Verständnis des Begriffes. Das heißt, Stereotyp wäre, psychisch Kranke sind gefährlich. Vorurteil heißt, ja, das stimmt, ich habe Angst. Diskriminierung heißt, ich suche Abstand, ich gebe den Arbeitsplätzen und so weiter. Dieses Zusammentreffen bezeichnet man als Stigma. Das heißt, Stereotyp ist ein Bestandteil, aber Stereotyp alleine ist noch kein Stigma.
Alles klar, dann danke, dass Sie das nochmal erklärt haben. Und welche Erkrankungen werden denn häufiger stigmatisiert und warum?
Sie meinen innerhalb der psychischen Erkrankung?
Genau, innerhalb der psychischen.
Ja, also das ist auch ein weites Feld wieder. Ich würde zunächst mal sagen, dass das Stigma psychischer Erkrankungen nicht in erster Linie diagnoseabhängig ist. Damit meine ich, dass zum Beispiel Menschen, ich habe Vorurteile gegen Menschen mit psychischen Erkrankungen. Mein Nachbar kommt aus der Psychiatrie zurück und ich weiß, der war da 2 Monate in Behandlung. Womöglich noch mit Polizei abgeholt zu Hause und dahin gebracht. Irgendwie so. Dann werde ich, wenn ich Vorurteile habe, den nicht mehr grüßen und so weiter, also alle möglichen Formen von diskriminierendem Verhalten zeigen, ganz unabhängig von der Diagnose, die er in der Psychiatrie bekommen hatte, die ich wahrscheinlich auch gar nicht kenne. Das heißt, und das Gleiche am Arbeitsplatz und im Sportverein und so weiter. All diese Prozesse finden diagnoseunabhängig statt. Aber es gibt natürlich auch, also natürlich gibt es Unterschiede in Bezug auf Diagnosen, auch was die Art der Stereotype angeht. Also zum Beispiel richten sich Vorurteile gegenüber Menschen mit Suchterkrankungen häufig darauf, dass man sagt, die sind selber schuld. Menschen mit Schizophrenie gelten als besonders gefährlich. Menschen etwa, die in der Vorgeschichte einen Suizidversuch unternommen haben, gelten irgendwie als egoistisch, als aufmerksamkeitssuchend und all diese Dinge. Ja. Also da gibt es spezifische Ausprägungen, je nach Art der Erkrankung oder Art der Problematik.
Und was würden Sie sagen, sind da so die Gründe dafür, warum gerade psychische Erkrankungen so stark stigmatisiert werden? Ist das einfach Fehlinformation, zu wenig Informationen?
Sie meinen im Vergleich zu körperlichen Erkrankungen? Also sicher ist Fehlinformation dabei, klar. Und dann ist es so, dass natürlich psychische Erkrankungen auch sehr viel komplexer sind. Die sind einfach schwieriger zu verstehen, ja, als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine Knieverletzung oder so, die ich dann habe. Und in diese schwere Verständlichkeit kommen dann eben, mengen sich dann all diese Stereotype, zum Beispiel, dass die Leute selber schuld seien, was ja Unfug ist, aber was wahrscheinlich auch ein Versuch ist, die Welt erklärlich zu halten, sage ich mal. Es gibt ja diese Modelle dazu, welche Funktion Stigma hat und es hat viele verschiedene Funktionen, also nicht nur für den Einzelnen, dass er andere abwerten kann und sich selber besser fühlt, sondern auch, wenn man sieht, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen schlecht zurechtkommen in der Welt, was leider der Fall ist aufgrund verschiedener sozialer Benachteiligung, dann kann ich mich besser fühlen. Ich sage ja, die verdienen das ja auch nicht anders. Ja. Und das ist ein Grund, warum Stigma so ausgeprägt ist. System Justification, weil es also irgendwie so, ich rechtfertige den Status quo durch Stigma.
Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Stigmatisierung ganz viele Einflüsse haben kann und auch auf einzelne Personen einwirken kann. Wie wirkt sich denn jetzt die Stigmatisierung auf den einzelnen Krankheitsverlauf aus, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen?
Ich würde vielleicht die Frage ein bisschen erweitern, wenn das okay ist. Also, weil Menschen sind ja nicht nur ihre Krankheit. Also, es wirkt sich halt auf die Menschen aus, ja. Und dadurch auch auf die Erkrankung. Jetzt in Bezug auf die Erkrankung selber, ist es so, dass Stigma ein Grund ist, warum viele Menschen nicht oder zu spät oder auch zu kurz, also im Sinne eines frühen Abbruchs, Hilfe suchen. Das hat wieder nach den verschiedenen Formen von Stigma verschiedene Gründe. Also, ich kann Behandlung vermeiden, weil ich vermeiden möchte, durch die Behandlungsteilnahme etikettiert zu werden. Beispiel, ich gehe nicht in die psychiatrische Klinik oder psychosomatische, weil ich dann nicht will, dass die anderen das mitkriegen. Wenn ich nicht gehe und Hilfe suche, wenn sie es nicht wissen, können sie mich nicht abstempeln, die anderen Leute. Oder Selbststigma, darüber haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Also so dieses häufige Phänomen, dass Menschen öffentlichen Vorurteilen zustimmen und sie gegen sich wenden und sagen, ja, das stimmt, ich bin wirklich selber schuld und inkompetent, weil ich psychisch krank bin. Wenn ich dann Scham entwickle über meine Erkrankung, dann kann ich auch aus dieser Scham und aus der Demoralisierung, die daraus folgen kann, meine Lebensziele aufgeben und Behandlung einfach gar nicht mehr suchen, weil ich das Gefühl habe, ich verdiene es gar nicht, ich bin ein Mensch zweiter Klasse. Und es gibt dann weiterhin Diskriminierung, die einfach in Regeln und Abläufen besteht, also strukturelle Diskriminierung nennt man das auch. Und es gibt einige Argumente dafür, die das im deutschen Versorgungssystem gerade Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen strukturell benachteiligt sind, weil es zu wenige gerade ambulante Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und wenn keine gute Hilfe da ist, dann kann ich sie auch schwerer aufsuchen. Also all diese verschiedenen Aspekte von Stigmatisierung sind ein Faktor, warum Hilfe zu selten stattfindet und aufgesucht wird. Ansonsten ist es so, dass gute Studien gibt, die zeigen, dass zum Beispiel Stigma leider ein Risikofaktor für Suizidalität ist. Auch wieder vermittelt über all diese möglichen, alle Facetten sozialer Exklusion. Also stellen Sie sich vor, Sie verlieren Ihren Arbeitsplatz, weil der Arbeitgeber Vorurteile hat. Sie sind demoralisiert, schämen sich ihrer Erkrankung aufgrund von Selbststigmas. Sie haben zu wenig Unterstützung. All das führt in Zustände, die Suizidalität leider begünstigen. Das ist natürlich eine besonders gravierende Folge, aber als Sie meinen, gibt es gute Längsschnittstudien inzwischen dazu. Dann ist es so, dass wir zeigen konnten in einer früheren Studie, dass wenn zum Beispiel ganz junge Leute, also so um die 20, die ein Psychoserisiko haben, also einen Zustand, der noch keine Psychose ist, aber so erste Warnzeichen dafür enthält, wir haben die gefragt, ob sie durch Stigma belastet sind, also ob Stigma schon eine Bedrohung für sie ist, die sie nicht mehr bewältigen können. Und je mehr das der Fall war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass diese schon ganz früh belasteten Menschen ein Jahr später tatsächlich eine Schizophrenie entwickelt haben. Unabhängig von Symptomatik zu Beginn und unabhängig von anderen. Das heißt, Stigma ist schon eine Belastung, die auch den Krankheitsverlauf offensichtlich signifikant beeinflusst. Und dann, ich werde es dann auch gleich aufmachen, es gibt noch ganz viele andere Folgen. Also es gibt ja in allen möglichen sozialen Bereichen Folgen. Deshalb habe ich versucht, am Anfang die Frage zu weiten, also Arbeitsleben und so weiter, die dann auch wiederum natürlich dazu führen, dass den Leuten seelisch schlechter geht, dass es dann Rückwirkungen hat. Also wenn ich arbeitslos bin, dann geht es mir eben auch psychisch schlechter. Und nicht zuletzt für Menschen im Gesundheitssystem, die somatische Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist schlechter als die von Menschen ohne psychische Erkrankung. Beispiel, es gibt eher recht beklemmende Untersuchungen dazu, finde ich, die zeigen, dass Menschen mit Herzinfarkt, wenn sie eine psychische Erkrankung haben, schlechter versorgt werden, nur für den Herzinfarkt schlechter versorgt werden, als die, die keine begleitende psychische Erkrankung haben. Also sie kriegen weniger Herzkatheter, Untersuchungen und Stents und so weiter. Was ja absoluter Skandal ist. Ja. Aber das kommt dann daher, dass die Ärzte halt denken, naja, das Herzrasen ist halt psychisch und alles ist psychisch in Anführungszeichen. Und so. Ja, und da, also das sind Beispiele, in denen dann Stigma wirklich eine Frage von Leben und Tod wird.
Genau, Sie haben jetzt schon angefangen, so ein bisschen über die Konsequenzen der Stigmatisierung auf verschiedenen Ebenen zu reden. Vielleicht können wir da noch mal genauer auf ein paar Beispiele eingehen. Also zum Beispiel, was sind solche strukturellen Diskriminierungen? Also ich habe schon öfter gehört, dass es ja schwierig ist, zum Beispiel manche Berufe zu ergreifen oder weiterzuführen, wenn man eine Diagnose quasi auf seinem Lebenslauf oder in seiner Geschichte hat quasi.
Ja, strukturelle Diskriminierung, wie der Name sagt, findet halt in bestimmten Strukturen statt. Also und wichtig ist, sich klarzumachen, dass das einfach dann Regeln und Abläufe sind in diesen Strukturen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel in der Arbeitswelt oder im Gesundheitssystem, die sich auswirken, ohne dass ein einzelner Sachbearbeiter, ein einzelner Entscheider Vorurteile hat oder sich diskriminierend verhält. Die Regeln sind dann einfach so. Ja. Beispiel Arbeitswelt. Also ein Hauptproblem ist, dass eine wirksame Intervention die Menschen mit auch schweren psychischen Erkrankungen direkt wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt bringt. Die heißt Supported Employment. Also Leute werden durch Jobcoaches, wenn sie arbeiten wollen, direkt in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt und nicht nur bei der Bewerbung, sondern auch an der neuen Arbeitsstelle unterstützt. Das ist ein super Programm. Es gibt Daten, die zeigen, dass es wirkt. Gibt es aber in Deutschland nicht. Also außerhalb von Modellprojekten. Das ist in der Regelversorgung nicht da. Und das ist ein häufiges Muster, das sich findet im Versorgungssystem, also nicht nur im Gesundheitssystem, sondern allgemein, im Bereich Arbeit, Wohnen und so, dass es Interventionen, die wirken, nicht, dass sie nicht vorhanden sind. Und das ist so, wie wenn Sie, was weiß ich, in der Kardiologie oder Onkologie wirksame Sachen haben und die werden einfach nicht angeboten. Da ging ja vermutlich ein Aufschrei durchs Land, zu Recht. Aber bei psychischen Erkrankungen ist es einfach so. Und das ist für psychische Erkrankungen und die Betroffenen besonders gravierend, weil eben die sozialen und beruflichen Folgen sehr häufig sind. Ja? Das ist auch anders als bei Diabetes. Ja? Und ja, das ist ein Beispiel im Bereich Arbeit. Im Bereich Wohnen gibt es eine Parallele. Viele Menschen, die wohnungslos sind, vielen könnte gut geholfen werden durch sowas wie Housing First, Wohnen zuerst. Das gibt es in Finnland zum Beispiel, gibt es in Deutschland nicht. Die Idee ist da, ähnlich wie bei Support Employment, dass man die Leute direkt wieder in Wohnung vermittelt, ohne Vorbedingungen, also ohne, dass sie vorher üben müssen oder abstinent sein müssen von Drogen oder, sondern die ihnen erstmal ein Dach über den Kopf gibt und dann schaut, wie es weitergeht. Und das gibt es in Deutschland so gut wie nicht. Wir haben stattdessen Hilfsprogramme für Wohnungslose, die das Voraussetzung für die Teilnahme an diesen Programmen häufig machen, dass die Leute abstinent sind von Alkohol und Drogen. Und das ist angesichts der Häufigkeit, mit der Wohnungslose eben Alkohol- und Drogenprobleme haben, völlig grotesk. Also vollkommen. Aber das ist einfach so. Also das ist, glaube ich, ein großes strukturelles Problem, was wir haben. Anderes Problem ist natürlich im deutschen System, dass wir, glaube ich, 13 Sozialgesetzbücher haben, wo die alle, lustigerweise aus Aberglauben, glaube ich, 1 bis 14 nummeriert, das 13, die haben sie ausgelassen, ist aber wurscht. Also es gibt Krankenkasse, Reha und Kinder und Arbeit und also nochmal zwei Arbeit, SGB II und III und so. Und alle haben verschiedene Kriterien und Regeln und überall sind Grenzen und keiner weiß, was der andere macht. Und dadurch ist Behandlung aus einer Hand über diese Sektorgrenzen hinweg, Rehabilitation und Arbeitsvermittlung und klinische Betreuung und so, ist sehr, sehr erschwert, was es auch mühsam macht. Und was Betroffenen, gerade wenn die eingeschränkt sind, akut erkrankt, dann haben die auch nicht so viel Muße oder Konzentration für viel Schriftverkehr, vielleicht gerade in einer akuten Erkrankungsphase, oder können die Post nicht aufmachen. Also da ist noch viel zu tun, würde ich sagen.
Kann denn auch sowas wie unbewusste Stigmatisierung auftreten und was kann man dagegen tun?
Klar, also unbewusst jetzt möglicherweise nicht unbedingt im freudschen Sinne, aber denken Sie an die an diese Szene, da Sie kommen in eine Kneipe und da sitzt irgendwie entweder eine Rockerbande oder was auch immer, dann reagieren Sie automatisch. Also ohne, dass Sie sich groß jetzt Gedanken machen, wie sieht jetzt der genau aus und was macht denn der jetzt vielleicht? Also so diese automatisierte Reaktion, klar, findet die statt. Gibt es eine es gibt eine originelle Studie, die haben mal in Texas eine Studie gemacht, da geht es jetzt nicht um psychische Erkrankungen, aber um Homosexualität, und haben Leute in Studenten in so ein Firmengebäude geschickt und haben den Studenten einen Hut aufgesetzt und auf dem Hut stand entweder Texan and Proud, also texanisch und stolz drauf, oder Gay and Proud, also schwul und stolz drauf. Ich glaube, das waren alle Menschen. Und die Studenten wussten nicht, welchen Hut sie trugen, sind da rein und haben sich dann halt erkundigt, ob es Stellen gibt und so weiter und ob sie sich bewerben können. Und dann war es so, dass man, das war eigentlich ein bisschen wie erwartet, die Studie fand nicht in den 60er Jahren statt, sondern kürzlich, dass die den Hut Gay and Proud auf hatten, die wurden jetzt nicht rausgeschmissen, also gesagt, wir haben ja nichts zu suchen, aber die Gespräche fielen kürzer aus. Die dort tätigen Menschen haben den Blick eher abgewendet, wenig Blickkontakt und so. Also das wäre so ein Beispiel, dass die wollten sich vielleicht gar nicht diskriminierend verhalten, aber die waren eben irgendwie befangen und hatten wahrscheinlich eher, was sie meinen, unbewusste automatische Vorurteile. Und dann hat sich das natürlich ausgewirkt auf den Kontakt. Und so. Die haben dann auch weniger Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bekommen, weil das alles ein bisschen unterkühlt ablief. Das ist vielleicht eine Antwort auf Ihre Frage. Ähnliches gibt es natürlich für psychische Erkrankungen.
Wie kann man nun Stigma auf verschiedenen Ebenen bekämpfen? Also was kann die Gesellschaft gegen Stigma tun, aber auch jeder Einzelne und auch Betroffene selbst gegen diese Selbststigmatisierung, von der Sie vorhin schon gesprochen haben?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, muss man eine Balance finden zwischen Zuversicht und Skepsis. Ich sage, was ich damit meine. Zuversicht, glaube ich, lohnt sich, weil Stigma zwar ein Riesenproblem ist, aber man viel tun kann. Man weiß, und das sage ich gleich, dass es einiges gibt, was man ganz konkret tun kann. Skepsis, weil natürlich die Aufgaben groß ist, Stigma ist hartnäckig, es gibt es seit Jahrtausenden, wird es auch noch in 10 Jahren geben. Aber wir können, müssen, denke ich, was dagegen tun. Warum? Weil Stigma soziales Unrecht ist. Weil die Leute ein Recht haben, wenn sie eh schon mit der Erkrankung kämpfen, dann frei von Vorurteilen zu leben. Das ist meine feste Überzeugung. Und sie haben auch Recht auf Solidarität. Damit meine ich, dass Menschen, die ihre Erkrankung haben, Recht darauf haben, dass ihre Nachbarn, Kollegen, Familie und so weiter sich mit ihnen so weit solidarisieren, dass sie sie unterstützen. Weil irgendwie sitzen wir auch alle in einem Boot. Ja. Ich kann auch morgen psychisch krank sein, wie ihr kann. Ich wünsche mir dann auch die Unterstützung. Jetzt konkret gesagt, richtet sich die Art von Maßnahme gegen, richtet sich nach der Art von Stigma, also im Bereich öffentlicher Stigmatisierung, also Vorurteile von, ja, die es einfach in der Öffentlichkeit gibt und erst recht bei bestimmten Untergruppen, Arbeitgeber und so, da ist das Beste, wenn man sich auf Kontakt bezieht. Mit Kontakt meine ich, dass man dann zum Beispiel Gruppen von Arbeitgebern einlädt und dann Menschen mit eigener Erfahrung psychischer Erkrankungen, denen es gut geht, dazu bringt und die ja, ein gemeinsames Projekt durchführen lässt oder ein Seminar, also einfach Austausch auf Augenhöhe, kooperativ von der Institution, zum Beispiel im Arbeitgeberverband unterstützt und so. Und diese Art von positiven, kooperativen Kontakt ist das beste Mittel, um Stigma nachhaltig abzubauen. Das können Sie auch, das können Sie für Arbeitgeber in Leipzig machen, für Polizisten in Ulm, für Lehrer in Stuttgart. Also sowas meine ich ja, vor Ort, klare Zielgruppe. Ich halte weniger von so gießkannenartigen Kampagnen, die sich irgendwie auf die Allgemeinbevölkerung, auf alle beziehen, weil das ziemlich diffus wird. Also dann hängen Sie Poster auf am Straßenrand. Da wissen Sie gar nicht, was für eine Botschaft Sie da drauf schreiben, wer liest es und so. Also kostet viel Geld und also da gibt es wenig gute Daten auch, die zeigen, dass das irgendwas bringt. Also so viel zum Bereich öffentliche Stigmatisierung. Achso, noch ein Nachteil. Also ich glaube, es geht nicht nur um Aufklärung. Also jetzt nur den Leuten Informationen zu vermitteln, dass es psychische Erkrankungen, diese Hilfsangebote gibt und so weiter, das reicht nicht aus. Ist auch nicht erstaunlich, weil die Leute, Erwachsene werden seit Jahrzehnten ja mit Informationen bombardiert. Also bombardiert ist jetzt flapsig gesagt, aber ich meine, die kriegen überall Informationen. Und dass jetzt noch ein bisschen Info obendrauf eine große Änderung bringt, das ist nicht plausibel. Das funktioniert auch nicht. Bei Jugendlichen ist es anders, da ist Education wahrscheinlich gut wirks, auch gut wirks im Leben kommt. So, das ist die öffentliche Stigma. Selbststigma ist ja was komplett anderes. Das sind Angebote für Menschen mit psychischer Erkrankung, die eben darunter leiden, dass sie denken, ja, ich bin psychisch krank, deshalb muss ich dumm sein oder was auch immer. Und da ist Selbsthilfe ein wichtiger Ansatz, klar. Es gibt auch ein Programm, was mich interessiert, das heißt in Würde zu sich stehen, was Betroffene gezielt bei der Entscheidung in Bezug auf die Offenlegung der eigenen Erkrankung unterstützt. Das heißt, die Frage, sage ich anderen was davon, dass ich erkrankt bin? Was sind Vor- und Nachteile? Was sind so Abstufungen? Also wie viel sage ich, wem sage ich was? Und wenn ich sage, wie erzähle ich meine Geschichte? Wohlgemerkt, das ist nicht das Ziel des Programms, dass Menschen ihre Erkrankung anderen erzählen, sondern dass sie selbstbewusst zu einer Entscheidung kommen, für oder gegen. Und da zeigen Daten eigentlich ganz gut, dass das gegen Selbststigma hilft. Weil die Offenlegung eine Schlüsselreaktion im Umgang mit Stigma, denn man sieht es ja den Leuten nicht an, außerhalb akuter Phase. Und der dritte Bereich, strukturelle Diskriminierung, da müssen Sie eben in die Strukturen ansetzen. Da müssen Sie im Hilfssystem ansetzen, Sektorengrenzen angehen, Arbeitsleben, also zum Beispiel Interventionen auch hier mit Arbeitgebern, Medien, wichtiger Bereich, Interventionen für Medienprofis. Dass da weniger Defizit, weniger Gefahr, orientierte Berichte kommen, mehr zu Recovery und all diese Dinge. Intervention im Rechtssystem. Also das ist ein weites Feld, aber da ist es auch wieder wichtig, spezifisch in den Strukturen anzusetzen. Also ich habe das vorher schon angedeutet, aber vielleicht nochmal explizit. Der Kampf gegen Stigma ist nichts, was man den Betroffenen selbst irgendwie an den Hals hängen und überlassen sollte, ja, sondern das ist eine soziale Frage. Also Stigma ist soziales Unrecht und das geht alle an. Ich persönlich will, und die meisten Menschen sehen das ja zum Glück auch so, wir wollen auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religion oder sowas benachteiligt oder verfolgt werden. Und das Gleiche gilt aufgrund der psychischen Erkrankung. Umso mehr, als ich zwar morgen keine andere Hautfarbe kriege, vermutlich, aber morgen eben auch psychisch krank sind. Das heißt, jeder kann morgen betroffen sein. Das sollte es noch erleichtern, diesen Blickwechsel, Perspektivwechsel durchzuführen und sich solidarisch zu zeigen.
Würden Sie denn sagen, dass vielleicht so eine Instanz wie sowas wie eine Gleichstellungsbeauftragte oder ein Gleichstellungsbeauftragter mit so Wirkungen und Gegenmaßnahmen von Stigmatisierung im Berufsalltag? Würde das was bringen oder ist es eher so ein bisschen Wunschdenken? Weil das haben wir uns so im Kontext von diesem Interview überlegt, ob das so als Instanz irgendwas bringen würde oder ob das eher nur so eine schöne Vorstellung ist.
Ja gut, also nicht gegen schöne Vorstellung. Also es gibt ja die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja in Deutschland geltendes Recht ist, die ja schon unter anderem auch im Arbeitsalltag Arbeitsleben, also für Beschäftigte oder für Bewerber, Diskriminierung aufgrund psychischer Behinderung verbietet. Also da gibt es ja schon einen Bezugspunkt. Ich glaube, dass das durchaus eine Chance hat. Nur meine Erfahrung ist so im Alltag, dass natürlich die besten Beauftragten und Regelungen und so, die helfen alle nichts, wenn die Menschen dann insgeheim denken, oh Gott, den will ich nicht beschäftigen, der ist ja irre und so. Verstehen? Also so, wenn dann so, dann können sie noch so viele Beauftragte dahinsetzen, wenn sich das Klima nicht ändert im Betrieb und in der Kolleginnenschaft, dann wird das nichts bringen. Ne? Insofern glaube ich, also das ist gut, Beauftragte sind gut, aber die brauchen auch ein Umfeld, das mithilft.
Sie haben ja eben gesagt, dass es so viele Beauftragte geben kann, wie es geben kann und dass das an sich eine gute Idee ist, aber dass die auch in einem Umfeld oder in einem Klima sein müssen, in dem das funktioniert. Vielleicht können Sie ja kurz erklären, was wäre denn jetzt das ideale Klima? Was müsste es quasi für Voraussetzungen geben, damit sowas wirken kann oder auch damit Antistigmatisierungsmaßnahmen im weitesten Sinne wirken können?
Sie meinen in Bezug auf Arbeit oder in der gesamten Gesellschaft?
Sowohl als auch.
Also im Bereich Arbeit, glaube ich, brauchen wir ein Bewusstsein dafür, wie häufig psychische Erkrankungen sind. Dass auf allen Stufen, also vom Konzernchef bis zum Hilfsarbeiter, natürlich psychische Erkrankungen häufig sind. Blaupause ist ja eine Aktion für Profis im Gesundheitssystem und Auszubildende in die berufliche Richtung. Und auch da sind natürlich, also brauchen wir ein Klima, das klar macht, okay, wir psychische Gesundheit ist für jeden eine Herausforderung. Also in der Psychiatrie zum Beispiel, ich kenne kaum Kollegen, die gesagt haben, ja, ich hatte auch mal eine schwere Depression oder Alkoholproblem oder was auch immer. Obwohl die Zahlen ja ganz offensichtlich so sind, dass das ein häufiges Problem sind, weil Profis im Gesundheitssystem auch nur Menschen sind. Ja. Also das ist aber weitgehend tabuisiert. Das ist sozusagen das Gesundheitssystem und die Arbeit dort ein Beispiel, dass da noch viel zu tun ist, aus meiner Sicht. Gesellschaftlich, naja, die Gesamtgesellschaft ist so ein diffuser Begriff, weil natürlich da viel, so viele Facetten hat. Ich glaube, wir brauchen gesellschaftlich ein Bewusstsein, dass wir einen Kulturwandel aber brauchen. Das ist, es darf kein Tabu mehr sein, sich zu einem psychischen Problem, eigenen Probleme psychischer Gesundheit zu bekennen. Und sondern die Leute sollten eher Respekt, denke ich, dafür erhalten, dass sie zum Beispiel damit umgehen, dass sie Lösungen finden, dass sie mit der Erkrankung leben und auch ein Teil der Verschiedenheit dessen sind, was das Leben eben so darstellt.
Ich glaube, das spielt ja auch ganz viel in den Aspekt rein, dass es nicht unbedingt eine Schwäche ist, zuzugeben, in Anführungszeichen, eine psychische Erkrankung zu haben und sich da auch Hilfe zu suchen, sondern ganz im Gegenteil, bei der Häufigkeit von psychischen Erkrankungen und Schwierigkeiten eigentlich eher eine Stärke und ein wichtiger Punkt, wodurch man auch zeigen kann, dass man sich damit auseinandersetzt und aktiv eben was für seine mentale Gesundheit tut, weil es eben viele gibt, die vielleicht ja sogar eher weniger tun. Also vielleicht könnte man da auch sich einfach ein bisschen Umdenken wünschen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und wir haben jetzt abschließend noch eine Frage, die wir wirklich in jeder Folge stellen, und zwar, was ist denn Ihr liebstes Gute-Laune-Lied?
Oh je, gutes Laune, da gibt es viel. Also ich höre manchmal abends ganz gerne Jack Johnson, was? Das ist ja nicht mehr neu wahrscheinlich, aber ich mag das sehr gerne. Das ist ein entspannter kalifornischer, zumindest so klingt der, ohne Gewehr. Sänger. Ich kann Ihnen jetzt keinen genauen Titel nennen, weiß nicht genau, wie die wieder heißen. Also Jack Johnson CD würde ich dann auflegen.
Dann würde ich sagen, begeben wir uns auf Spotify und suchen uns was aus. Das Lied findet ihr dann wie immer auf unserer Gute-Laune-Playlist. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und Zeit für eine Pause mit uns hatten.
Vielen Dank, Ihnen. Habe mich sehr gefreut. Und alles Gute für Ihre weitere wichtige Arbeit.
Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Gute-Laune-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In dieser Staffel geben wir euch in jeder Folge weiterhin einen passenden Filmtipp. Auch diesen findet ihr in den Shownotes. Bis bald.